meine erste Predigt am Grindel als Jugendabteilungsleiter. Deswegen habe ich mir auch ein besonders jugendliches Thema ausgesucht. Es wird um Luther gehen. Ja, der war ja auch mal jung. Im Lutherjahr ist es natürlich ein wenig riskant, eine Predigt über Luther zu halten. Deswegen hoffe ich, dass sich nicht alle Sachen doppeln werden und ihr auch etwas Neues mitnehmen könnt. Und natürlich, es geht am Ende auch um die Sehnsucht. Aber erst einmal zu Luther selbst. Luther war ein ziemlich cleverer junger Mann. Heute würde man ihn vielleicht als Wunderkind bezeichnen. Aber noch bevor er einen kirchlichen Werdegang einschlug, da studierte er Scholastik. Das ist etwa so, als würde es heute ein allgemeines Grundstudium geben. Also es ist nach dem Abitur schon was Höheres, aber es ist nichts Spezielles. Er hat also erst einmal studiert, denn sein Vater wollte, dass Luther einmal Jurist wird. Ja, das ist ja was Tolles für einen Vater. Ja, unter seinen Kindern gibt es bestimmt dann auch erfolgreiche Unternehmer und dann muss es auch nochmal einen Juristen geben. Doch bei dem Rückweg von nach Erfurt, wo er gewohnt hat, da gab es diesen Moment, wo ein Gewitter ihn überraschte. Und in diesem Gewitter, was auch immer da gewesen sein mag, gab es diesen Moment, wo er rief: Hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Ja, und sie half offensichtlich und er wurde Mönch. Warum genau er diesen Weg einschlug, das weiß man nicht. Sein Elternhaus legte das jetzt nicht unbedingt nahe. Also sein Vater wollte nicht, dass er geistlicher wird und es gab auch in seiner Familie so keine Tradition. Und so groß kann seine Angst in dem Gewitter nun auch nicht gewesen sein. Also Gewitter waren damals so alltäglich wie heute. Und in Filmen wird das ja dann immer so dargestellt, dass Luther gerade einen Weg entlang geht und genau neben ihm schlägt der Blitz ein. Und dann hat er so Angst, dass ihm das rausrutscht. Naja, das mit dem Blitz, das ist immerhin Legende. Wir wissen also nicht, was da der Anlass war. Vielleicht war es ja Fügung. Er trat also 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein. Dabei übte er aber diese strengen Ordensregeln so gut aus, dass er 1507, also 2 Jahre später, also 2 Jahre nach seinem Eintritt, schon zum Diakon ernannt und zum Priester geweiht wurde. Man merkt also, der Typ war sehr eifrig dabei. Aber er war nicht sonderlich glücklich. Die täglichen Bußübungen machten ihm das Leben schwer. Zum einen musste man nämlich seine Sünden so beichten, das war ja noch okay, aber zur Buße laut dieses Mönchordens gehört eben auch aufrichtige Reue. Also nicht nur das Bekennen, sondern die Reue muss aufrichtig sein und diese Reue muss aus Liebe zu Gott geschehen und nicht aus Angst vor der Strafe. Und das ist eine Herausforderung, denn Luther sah sich selbst nicht in der Lage dazu, seine Sünden zu bereuen, weil er Gott liebt. Der hat immer Angst vor der Strafe gehabt, vor Hölle, Tod und Teufeln, was es auch so zu fürchten gibt. Und er hatte viel Angst. So prägte ihn die Frage schon recht früh: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Seine Unfähigkeit zur Liebe und seine Angst vor Gottes Strafe ließen ihn an jeder Heilsgewissheit zweifeln. Die hatte er nicht. Er zweifelte zuletzt sogar an der wohlwollenden Verheißung Gottes. Sein Beichtvater Johann von Staupitz erkannte die Not von Luther, das war ihm nicht egal, und er dachte sich, wenn der Junge Theologie studiert, dann wird das schon besser. Also schickte er ihn nach Wittenberg, damit Luther da auch kräftig studieren kann. Und Luther war auch hier ein sehr eifriger, mustergültiger Schüler und legte das Studium in nur einem Jahr ab. Jetzt denkt mal nicht, die Schule war damals einfacher. Versucht ihr mal innerhalb eines Jahres Griechisch und, also Altgriechisch und Latein zu lernen dazu auch noch die Philosophie von Augustinus zu verstehen. Da merkt man, Schule war auch früher nicht sonderlich einfacher. Luthers Beichtvater hoffte, dass der Wittenberger Professor Petrus Lombardus Luther in seiner Not helfen könnte. Denn dieser Petrus Lombardus hat schon sehr früh die Freiheit des Menschen gepredigt und hat sogar von der Freiheit Gottes zu vergeben gesprochen. Gott ist also nicht gezwungen, laut Petrus Lombardus irgendwie Menschen knechten zu müssen, sondern er hat die Freiheit, ihn zu vergeben. Doch es half nichts. Als Luther eine Reise nach Rom antreten konnte, nahm er sie aber wahr. Und dort legte er seine dritte Generalbeichte ab. Das bedeutet also Ablass von allem, was man vorher so gemacht hat. Komplett. Er erklomm auf den Knien rutschend die 28 Stufen der sogenannten Heiligen Treppe. Aber seine Seelenruhe fand er dabei nicht. Er ärgerte sich stattdessen über die Unernsthaftigkeit anderer Teilnehmer, die da auf der Treppe rutschten. Als sein Beichtvater Staupitz sah, dass Luther immer noch geplagt wurde von seinen Ängsten, hat er sich gedacht, wenn er jetzt den Doktor in Theologie macht, dann wird sich das schon richten. Wieder innerhalb eines Jahres legte Luther die dazugehörigen Leistungen ab und jetzt wurde er Professor, übernahm Leitungsaufgaben an der Universität und war am Ende sogar Provinzialvikar. Ja, also ein richtiger, mustergültiger Schüler. Aber es half nichts. Die Angst um seine Seele blieb. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? War da die Kernfrage. Und wie wir sehen, sonst war Luther ja ein sehr fixer, schlauer Junge, aber an dieser Frage knabberte er noch weitere Jahre, bis endlich die Wende kam. Man weiß nicht genau, wann sie war. Frühestens 1511, spätestens aber 1518. Also eine Zeitspanne von ungefähr 7 Jahren, wo das da ungefähr gewesen sein muss. Man weiß nicht genau, wann es war, aber man weiß, was es war. Er dachte nämlich sehr lange über einen einzelnen Vers nach. Römer 1, Vers 17. Und dann schlug es ein wie eine Bombe. Und der Rest steht ja in den Geschichtsbüchern. Diesen Römer 1, Vers 17, diesen Vers möchte ich mit euch jetzt mal genauer anschauen. Römer 1, Vers 17, wenn ihr mit aufschlagen wollt. Ich lese den mal in Luthers Worten. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Für Schriftsteller ist dieser Vers eher unspektakulär, denn er ist Teil der Einleitung. Das ist also eher eine Hinführung oder wenn man so will, eine Überbrückung. Aber für Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, war dieser Vers viel mehr als nur eine Einleitung. Denn zum einen fasst er damit seinen Römerbrief zusammen. Zum anderen aber legt Paulus in diesen Vers seine eigene ganze Biografie hinein. Paulus war auch, wie Luther, ein ziemlich cleverer junger Mann. Und wie Luther trat auch Paulus sehr früh einem religiösen Orden bei. Und wie Luther wollte auch Paulus alles richtig machen und studierte sehr eifrig. Doch im Gegensatz zu Luther war Paulus davon überzeugt, dass er alles richtig machte. Er fragte nicht nach einem gnädigen Gott, sondern er wollte extra einen strafenden Gott, der die Gottlosen auch vernichtet. Wie Luther hatte auch Paulus einen guten Lehrmeister, der ihn auf den richtigen Weg führen wollte. Das war Gamaliel, der im Gegensatz zu Paulus sogar sich für Christen einsetzte. Das liest man dann in Apostelgeschichte. Doch während die Bemühungen von Staupitz um das Seelenheil von Luther irgendwann ja zum Erfolg führten, gelang das bei Paulus nicht. Paulus brauchte härtere Bandagen und musste erst erblinden, um sehen zu lernen. Doch als er wieder sehen konnte, da sah er seinen Irrweg. Die Erlösung kommt eben nicht aus frommem Handeln, Bußübungen oder der richtigen Art zu opfern. Erlösung kommt aus dem Glauben. Auch Paulus musste das erst verstehen lernen. Und das alles schwingt in diesem einen Satz mit. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Für Paulus ist dieser Satz die Summe seiner Erkenntnis, die Summe seines Lebens, ist die Summe seiner Erfahrungen mit Gott, die Summe von allem. Dieser Satz ist keine Einleitung, er ist eine Zusammenfassung. Für Paulus war es die Wende in seinem Leben schlechthin, von einem religiösen Eiferer, der Christen verfolgt hat, hin selber Christ zu sein, der eifrig danach bestrebt ist, Menschen zu Gott zu führen. Er erkannte, dass er sein Leben lang in dem Wahn unterwegs war, Gott überzeugen zu müssen durch Taten. Er erkannte, dass er fälschlich glaubte, Gott würde ihn nur annehmen, wenn er seinen Eifer unter Beweis stellt. Aber jetzt erkannte er, dass es der schlichte Glaube ist, den Gott sehen will. Das ist der Kern des Evangeliums. Wer Gott glaubt, den wird er freundlich annehmen. Und darum sagt er später auch, er schämt sich nicht für das Evangelium. Und darum muss er es, dieses Evangelium, auch allen anderen Sachen voranstellen. Er entfaltet diesen Satz dann später argumentativ auch in seinem Brief, damit man ihn besser verstehen kann. Aber hier ist es eben verdichtet. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eigentlich spannend, dass Luther über genau diesen Satz gestolpert ist. Aber auf der anderen Seite, einen besseren Satz hätte er sich auch nicht nehmen können. Paulus und Luther bewegte die gleiche Frage, aber sie kamen auf sehr unterschiedlichen Wegen zu der gleichen Antwort. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Für uns ist dieser Satz aber eher normal, oder? Also ist jetzt keine große Überraschung. Wir kennen das. Und selbst die katholische Kirche, die zu Luthers Zeiten noch auf Ablass gepocht hat, hat diesen Satz mittlerweile in ihre Theologie integriert und ihre Theologie daraufhin interpretiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber was bedeutet uns dieser Satz? Was ist Glaube? Wenn wir im Lutherjahr über die Reformation und die Errettung durch Glaube sprechen, dann kommt es mir manchmal so vor, als würden wir einfach nur Dinge repetieren, die wir schon lange kennen. Es ist doch eigentlich alles nichts Neues. Der Gerechte wird aus Glauben leben, du musst nur glauben, dann wirst du angenommen, das kennen wir doch alles schon. Wir können uns einfühlen in die Geschichten von Luther und von Paulus und wir finden es auch irgendwie bewegend und mal interessant, aber beide sind schon lange tot und die Botschaft selbst ist doch eigentlich auch ein alter Hut, oder? Dabei geht es doch eigentlich um eine Frage, die wir uns auch heute noch stellen. Wie können wir uns Gott nahen? Was muss ich tun, um näher an Gott zu sein? Und dann antworten wir mit Paulus und Luther zusammen, na, glauben. Aber was bedeutet es denn zu glauben? Mancher betont dann vielleicht eher unsere Taten, die den Glauben ja zeigen müssen. Ja, wenn ich glaube, dann muss ich das auch beweisen, indem ich das tue. Mancher betont vielleicht eher, dass Glaube reicht. Taten braucht es nicht, es ist die innere Einstellung, die zählt. Mancher betont vielleicht, dass sich ernsthafter Glaube dadurch auszeichnet, dass wir Gott ähnlicher werden. Mancher betont, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Egal, wie wir es drehen und wenden, es geht immer um die gleiche Frage. Wann nimmt Gott uns an? Wann können wir ihm nahe sein? Und mal ganz ehrlich, wer hat sich diese Frage noch nicht gestellt? Was muss ich tun? Mehr beten? Mehr Bibel lesen? Muss ich irgendetwas Besonderes machen? Und was ist, wenn ich das Gefühl habe, all das bringt nichts? Was ist, wenn wir wie Luther alles richtig machen und wir haben trotzdem das Gefühl, falsch zu liegen? Oder umgekehrt, was ist, wenn wir wie Paulus alles falsch machen, aber das Gefühl haben, richtig zu liegen? Was ist Glaube überhaupt? Wenn wir mal vom christlichen Kontext absehen, dann benutzen wir das Wort Glauben genau richtig. Wir glauben einem Werbeversprechen oder nicht. Wir glauben der Aussage eines Politikers, wenn es um die Wahl geht, oder eben nicht. Wir glauben der Deklaration von Lebensmitteln oder eben nicht. Wenn wir von Glauben sprechen, dann meinen wir in der Regel Vertrauen. Nur wenn wir über christlichen Glauben sprechen, dann meinen wir manchmal etwas anderes. Dann sagen wir zwar Glauben, aber eigentlich meinen wir tun. Oder wir meinen eben nichts tun. Dabei geht es hier auch um Vertrauen. Luther vertraute den Verheißungen Gottes nicht. Er konnte sie nicht annehmen und er litt an der Forderung, dass Reue mit Liebe einhergehen muss. Luther hat daran gelitten, dass er Gott lieben soll. Und er vertraute nicht, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Paulus hingegen vertraute der Erfüllung der Verheißung nicht. Er konnte sie nicht annehmen und er litt daran, dass es nun Christen gab, die etwas bekommen haben, nachdem er sich auch sehnte. Glaube dreht sich eben nicht um eine bestimmte Praxis. Glaube dreht sich um Vertrauen. Vertraue ich in Gott und in seine Aussagen? Schenke ich ihm tatsächlich Glauben? Glaube ich, vertraue ich Gott, wenn er von einer Auferstehung spricht? Oder sage ich dann vielleicht, naja, weiß nicht so genau, wie das mit der Auferstehung sein soll. Glaube ich und vertraue ich Gott, wenn er von einer neuen Erde spricht? Glaube ich und vertraue ich Gott, wenn er von Befreiung spricht? Wenn er von Heilung spricht? Vertraue ich Gott, wenn er von einer Gemeinde als eine Familie spricht? Oder ist dieses Bild für mich auch schon abgenutzt? Glaube ich und vertraue ich Gott, wenn er von Nächstenliebe spricht? Wenn er von Segen spricht? Oder ist das für mich nur eine hohle Floskel? Glaube und vertraue ich Gott, wenn er sagt, mach dir keine Sorgen? Wenn er von Hoffnung spricht? Oder ist Hoffnung irgendwie auch fahren gelassen worden? Schenke ich Gott Glaube oder nicht? Zweifle ich oder glaube ich? Wer zweifelt? Wer merkt, irgendwie ist da noch etwas? Irgendwie gibt es einen Punkt, wo ich sage, okay, bis dahin gehe ich mit dir, Gott, aber alles andere, ich komme damit nicht zurecht. Wer zweifelt, muss diesen Vers, Römer 1, Vers 17, noch für sich entdecken. Aber der darf sich auch an Gott wenden und ihm von diesen Zweifeln erzählen. Und wer dann den Glauben für sich entdeckt, der wird auch Gottes Nähe erleben. Am Ende dieses Weges, der Suche nach Gott, am Ende dieses Weges der Sehnsucht, steht zum Beispiel ein Paulus, der sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und er musste rausgehen und es allen erzählen. Und am Ende dieses Weges der Suche nach Gott steht ein Luther, der bekennt, der Gerechte wird aus Glauben leben, hier stehe ich, ich kann nicht anders. und er muss dafür gerade stehen. Und vielleicht ist das die Frage, die Luther und Paulus uns mitgeben. Wo stehst du? Was ist eigentlich dein Bekenntnis? Amen.